Ich wollte mal fragen, wer nach deiner Kenntnis wann wohl zum ersten Mal das Ideologem ausgesprochen hat, dass Zweck der Ehe und Pflicht der Frauen sei, dem Landes- und Kriegsherrn ja, künftige Soldaten zu gewähren?
Wieso? Also, wofür
weil, ist das? Weil das einfach eine Verbindung ist, die mir in den Sinn gekommen ist bei dem Thema deines Vortrags. Also, was eben die, also gerade auch was das aufklärerische Bild vom, quasi von der Raison d'être der Geschlechter gesagt hat.
Naja, also das ausgesprochen, dass Familie, Ehe und Nation zusammengehören, das hatte ich ja an der Stelle hier, wo es um also Rousseau, Sonnenfels, also die sagen das alle. Also naja, wirklich, ja. Also die, da kann man gar nicht so richtig sagen, das hat der oder die jetzt das, also der.
Frage, kann der überhaupt da ausgesprochen worden sein, nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Ende des 18. Jahrhunderts?
Ja.
Ja, solange es so nur Helden gab, hätte, war es ja, ja. Wurden der Soldaten eigentlich gar nicht geboren, aus dem Ausland dann geboren oder gefangen.
Ja.
Also da wird ja schon mal zeitlich eingegrenzt, jedenfalls der Rahmen.
Ja, freilich, aber in die Zeit fällt ja auch die Aufklärung. Also für mich wäre schon interessant, also dass dieses Ideologem logisch aus dem aufklärerischen Begriff von der Geschlechterverteilung sozusagen logisch folgt, das ist mir eh klar, aber es ist schon für mich ein Unterschied, ob das nur darin logisch angelegt ist oder ob das dann auch
nein, logisch folgt oder gar nichts. Das ist der sozusagen der Punkt gewesen, den ich versucht habe am Anfang zu machen, der sich, denke ich, auch durchgezogen hat. Also sozusagen von der aufklärerischen Logik her konnte alle diese frühen Frauenrechterinnen zum Beispiel oder die Frauen, die gesagt haben, wir wollen ein Frauenbataillon gründen oder wir auch Waffen und Teilnahme an der Verteidigung, also zum Beispiel des revolutionären Frankreichs und so weiter. Das war also in der Logik offenbar es möglich, das zu sagen. Also es konnte ja auf dieser Gleichheitslogik und so weiter, auf dieser Basis konnte ja gesagt werden, wir auch. Und die Ablehnung, dass ihr aber nicht, die hat sozusagen der aufklärerischen Logik widersprochen. Und es hat aber niemanden gekümmert. Also sozusagen, das meinte ich mit, die war nicht, insofern war das nicht logisch, sondern, das habe ich versucht mit dem Wort, es war eine Art Gewissheit.
Emotionale Gewissheit.
Genau.
Also nicht begründbar.
Ja.
Ach, vielleicht mal ganz kurz eine Beschreibungsfrage. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erläutern, wie die Aufklärung, die bürgerliche Aufklärung, das legitimiert hat, dass es der Frauen, die Rechte vorenthalten worden sind. Vielleicht kannst du schon, dass es für das mit dieser Assoziierung, dass das Weibliche mit der Natur nicht übergründet. Ich habe das nicht so ganz gut bedeutet. Vielleicht würdest du mal ganz kurz wiederholen können.
Also, das geht ein bisschen in die Richtung, dass das mit der Legitimation halt nicht so einfach war, weil der Moment, wo, also es hat sich halt. Die mussten sich natürlich mit dem Problem beschäftigen, dass es möglich war, im Rahmen des Aufklärerischen zu sagen, gleiche Rechte für Frauen. Also auch wenn sie das abgelehnt haben und gesagt haben, wollen wir nicht. Und also was da so alles dann dazu gesagt worden ist, dass also so Zitate wie ich weiß nicht, das ist so Quatsch, halt wie die zarten Hände der Frauen können keine männermodischen Spieße oder sonst irgendwas tragen. Also wenn das hier Legitimation ist, so, dann so. Sie mussten, also auch wenn sie das abgelehnt haben mit den gleichen Rechten für Frauen, mussten sie sich dieser Frage stellen, weil sie möglich war. Und weil sie möglich war, hat diese Legitimierung von und die Ablehnung der gleichen Rechte so ausgesehen wie zarte Hände, Schmetterlingsflügel und so weiter. Also Sachen, wo man jetzt nicht sagen würde, dass das sozusagen, das ist keine logische Ableitung, das ist ja nicht irgendwie was Bewiesenes oder so, sondern da wird schwadroniert. Und das aber mit, das verstehen alle und nicken dazu. Und das hat sozusagen System, obwohl es schwadroniert ist.
Also man kann halt schwer sagen, welchen dieser berühmten Aufklärungsversuche die Stellen kennen, in denen sie dann explizit Frauen in welche Form vielleicht mal wohl.
Also für so einen bestimmten Zeitraum, glaube ich, findet man da nicht viel. So eine explizite Ablehnung. Also da findet man dann so diese. Also wenn sie dann sagen, nein, das wäre jetzt keine so gute Idee, Kant da zum Beispiel Frauen in Griechisch, Latein, Mathematik unterrichten, dann kommt es halt sogar Land daher. Ne? Also so wie, als wäre das jetzt nicht wirklich ein Argument, sondern es kommt so daher, wie das würde den schönen Geist irgendwie beeinträchtigen oder sowas. Und also diese explizite feindliche Haltung, das glaube ich kommt dann erst so im 19. Jahrhundert, kommt ein bisschen später. Als das dann so richtig so misogyn wird. Also die Aufklärer. Und
das biologistisch.
Ja, und Hass erfüllt. Also im Unterschied sozusagen zu dieser, mir ist das aufgefallen, in dieser 18. Jahrhundert Literatur, also ich könnte jetzt nicht sagen explizit bis da oder so, aber da gibt es so eine Zeit, wo das eben so eine Art galante Sprache ist. Und im Unterschied dann halt zu dieser richtig bösartigen, diesen bösartigen Pamphleten, die dann später kommen.
Also könntest du noch was sagen zu diesem Verhältnis von Familie, Liebe und Staat? Also du hast es ja jetzt so in der Konstitution und in der Aufklärung da dargelegt. Weißt du da noch ein bisschen was, also kannst du was sagen zu der Transformation, so in Fortgang, weil du meintest an einer Stelle, dass sich dieses Verhältnis ein bisschen verändert hat. Könntest du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer, falls du das kannst, das ist ja auch dir selber auf jeden Fall nicht ganz klar, wie das Verhältnis sich so transformiert hat in der heutigen Zeit oder im Übergang, so seit dem Fordismus und Postfordismus. Falls du dazu irgendwie ein bisschen was sagen kannst.
Nee, glaube ich nicht wirklich gerade. Also, das. Also, vielleicht kann man. Also, was sich da wie transformiert hat, gibt es ja viel Literatur dazu und so weiter. Also, die Abhängigkeit von Frauen, die sind unmittelbar persönlich, also auch kein Eigentum besitzen dürfen oder so, oder nur unter bestimmten Bedingungen und so weiter, das hat sich ja geändert. Und ich glaube, ich würde die Frage vielleicht umgekehrt stellen, wieso, wenn sich tatsächlich wirklich so, also tatsächlich so viel geändert hat, ja, also Gott sei Dank in der faktischen Position von Frauen, dann, wieso ist es, also ist es aber trotzdem immer noch interessant, sich diesen alten Kram anzusehen. Also irgendwas ist da sozusagen dran geblieben.
Ja, also worum, vielleicht ein bisschen genauer gefragt, in welcher Weise würdest du sagen, ist dieses Ideologien, was das so sozusagen darstellt, also diese ganze Figur, ne, dieses Bild irgendwie, in welcher Weise ist das heute noch wirksam?
Also insofern, als das, also ich meine, die Perspektive, unter der ich das hier ja gemacht habe, ist sozusagen so, was passiert, wenn die Bürger Bürger werden und was so. Und mit dieser Perspektive würde ich auch heute fragen.
Also erstmal danke für den Vortrag, ich fand das sehr, sehr spannend. Und, mich interessieren auch ethische Dinge und ich glaube, ich bin da auch noch nicht beim Ende angelangt und es waren sehr viele Impulse. Aber vielleicht anschließend an das, du gehst ja das Ganze nicht nur ideologiekritisch an. Du sagst ja nicht nur, dass der Staat sozusagen, oder dass die Nation eine Ideologie ist, die mit Leiblichkeit assoziiert ist, sondern du sagst, es ist konstitutiv. Und was mich dann einfach interessieren würde, nur so ganz tentativ, also ich glaube, das kann man jetzt auch nicht endgültig hier besprechen, ist das Verhältnis von Nation zu Staat dann eigentlich. Also du gehst das ja über so, über wer sagt Staat nur gerüst für Nation an, würdest du das dann auch konstitutionstechnisch so denken oder was für eine Rolle spielt dann sozusagen der Staat bei dir im Verhältnis zur Nation und zu dieser Rückbindung an die Familie oder an das Weibliche auch?
Also die Nation ist sozusagen das, der Ort, wo das mit dem Staat gewollt wird. So.
Wie kannst du das?
Also die Nation, ja, so ungefähr ist dann der Ort, wo das mit dem Staat gewollt wird. Also wenn der, wenn die, also und auch wo die Geschichte des Staates passiert. Also wo das sozusagen, wo das dann eine bestimmte Nation ist, die eine. Mhm. Im Unterschied zu allen anderen.
Aber Staat als Form sozusagen würde da bei dir rausfallen und einfach dann sozusagen einen nicht geschlechtlich markierten Zufall?
Nee, überhaupt nicht. Weil, also das geht ja gar nicht. Weil also das, was man an dem Rousseau, finde ich, sehen kann, ist, dass er sagt, also die Staaten müssen ja gemacht werden von Einzelnen und die müssen bestimmte Eigenschaften haben und einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen, heißt, dass diese Einzelnen zueinander in einer bestimmten Beziehung treten und, so wie ich meinte, dann auch in einer bestimmten Beziehung zu sich selber stehen. Und insofern kann ich das gar nicht so auseinanderhalten. Ne?
Okay, super. Also ich würde, Nation ist das, was dafür sorgt, dass der Staat gewollt wird, sofort zustimmen. Weil ich allerdings Zweifel habe, ist, dass um die Nation zustande zu kommen, dass wir da unbedingt die Familie brauchen. Das ist historisch so gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Konstitutionsprozesse, also der Zerfall der Familie, keineswegs dazu führt, dass irgendwie sowas wie Nationalgefühl zerfällt. Ne? Also die Familienform verändert sich. Es gibt teilweise diese Familien, die Hegel sind halt gar nicht mehr, oder die sind auch real da. Also diese Familien mit polarisierten Geschlechtscharakteren, die gibt es in der Form nicht mehr, aber deshalb kann die trotzdem Nation reproduzieren. Man muss sich ja auf eine andere Weise reproduzieren. Also das ist auch irgendwie interessant, aber wie konstitutiv der Zusammenhang zwischen Familie und Nation.
So eng.
Ja. Aber es gab da auch damals eine Debatte, zum Beispiel der von dir zitierte Edmund Burke, glaube ich, hat eben gerade der französischen Revolution vorgeworfen, eine völlig abstrakte Vorstellung vom Staat zu haben und eben keine Vorstellung mehr, die auf der Familie beruht, wie es eben gerade der romantische Staatstheorie wollte.
Das war dann die, also habe ich ja eben gemeint, sozusagen, das ist ja als Kritik an der Revolution gemeint gewesen und deswegen muss er diese Idee, dass da was gesetzt und getan wird, zurückweisen und sagen, und macht das dann über Familien, die sich sozusagen in der Zeit verbinden.
Ja, die vormoderne Staatstheorie sah ja praktisch den Staat eben als eine Art von Superfamilie an, mit dem König als allgemeinen Familienvater. Und das kam eben gerade vor allem nachdem Frank ja eine Republik geworden war, weil er eben auch diesen Familiencharakter ankommen.
Hat sich verschoben. Also in dem Moment entsteht dann halt die Familie des Bürgers. Mhm. Das ist ja was anderes als sozusagen die Idee, den König als Familienvater kennt.
Naja, es ist nicht direkt eine Verschiebung, sondern das, was du gerade gesagt hast mit dem König als allgemeinen Oberfamilienvater, das würde ich quasi als staatliche Metafamilie bezeichnen. Und die ist dann eben einfach nur weggefallen. Und natürlich ist das in Einzelgang mit der Verkleinerung der Mikrofamilien. Also die Familien im engeren Sinne.
Ja, auf der Qualität dieser Familien, damit ist es ja was anderes dran. Es ist ja sozusagen nicht nur Makro und Mikro, sondern die ganze Gefühlswelt.
Ich wollte gerade sagen, eine Rede ist so.
Ja, genau. Ja.
Ja, ist doch also die schöne Gelde,
wenn man es erstmal, Christoph, würde ich sagen, ich wollte auch mal etwas sagen, was ich vermute, was du angefangen hast zu sagen. Also, das ist ja irgendwie, also die Genealogie der adeligen Familie kommt ja ganz anders zustande. Also, die kommt durch bewusstes Verheiraten von wem mit wem auch immer, Landtausch und sowas zustande. Und diese Verkopplung mit dem Gefühlshaushalt ist tatsächlich die Eigenschaft der bürgerlichen Familie und die Nation entspricht in ihrer Dynamik und in ihrem Werdegang dieser bürgerlichen Idee von der Familie.
Ja, ist die bürgerliche Familie?
Daniel zuerst oder was wird dann?
Ja, ich habe eine Verständnisnachfrage. Und zwar zu diesem Verhältnis Nation-Staat. Könnte man sagen, dass quasi dieses Verhältnis von Nation-Staat auf das Verhältnis vielleicht von Unvernünftig und Vernunft, von Irrationalität und Rationalität, diese Dialektik insofern darstellt, habe ich da richtig verstanden, dass quasi diese logische Seite des Staates, vertragsrechtlich und so weiter und so fort, dass das quasi so sondern männlich konnotiertes, androzentrisch konnotiertes und quasi diese Nation als eher unmittelbarer Impuls, das ist dann so auf der kulturell-symbolischen Ebene weiblich konnotiert, habe ich nicht falsch verstanden?
Nee, also beides fällt auf die Seite des Mannes, sozusagen Vernunft und Gefühl, weil Bussmann, über den Emil spricht, ist das ganz deutlich, also Vernunft und Leidenschaft, für Frauen gibt es dann gar keine. Die haben nicht mehr Wörter gehabt oder sowas. Bei der Nation ist das, also ich, es tut mir leid, wenn ich nicht wiederhole, aber ich glaube, dass die, dass das nicht geht zu sagen, Nation und Weiblichkeit, das ist irgendwie so eines, weil das ist das Irrationale und so weiter, das geht nicht. Also weil das, habe ich versucht zu, an dieser Stelle, wo es um die Frage geht, was die Nation tut. Also eine aktive Nation, die sich gerade herstellt und so weiter, da gab es auch dann keine Bilder für also auch da waren keine Frauenbilder, also die sind nicht los, also ne, also dieses die tätige, die kämpfende und so weiter Nation ist nicht weiblich, die ist männlich. So, also jetzt.
Also wenn sie quasi das, was sie kam quasi als eine Grenzbestimmung bezeichnet, kann man sagen, quasi die Nation sozusagen eine Grenzbestimmung.
Von was?
Naja, so eine projektive, androzentrische Logik sozusagen auf ihr eigenes anderes sozusagen sich bezieht und sich selbst quasi nochmal repräsentiert, aber nicht ganz repräsentieren kann, was eben, wie du sagst, sowohl drin wie auch draußen ist.
Oh. Ich glaube, das verstehe ich gar nicht.
Okay.
Aber
so im Verhältnis von Staat und so ist ja auch, also so würde ich das wirklich verstanden, ist ja schon sozusagen, dass man wahrscheinlich sagen würde, dem eigenen androzentrischen Fundus ist der Staat sozusagen, dann vielleicht eher logisch sozusagen aufgebaut, vertragsrechtlich aufgebaut, sozusagen erstmal unmittelbar näher, und sozusagen die Nation ist dann sozusagen das, was eher an den Rand.
Nee, ich glaube, ich kann mir gar nicht jetzt vorstellen, worauf raus will, aber ich glaube, das hält nicht. Ich glaube, dass ich habe nicht gesagt, hier Mann Ratio, Frau Gefühl, sondern Mann alles, Ratio und Gefühl und Frau, weiß ich nicht was, da im Russen mit einem Wort muss ich der Schatten davon, ja.
Dunkler Schatten. Kannst du
das? Ja, also ich würde mich auch für den Vortrag bedanken. Ich fand ihn schon sehr anregend, obwohl mir manche Sachen auch nicht so klar sind, weil irgendwo so dieses, die Frau als Nichtbestimmte, wie du ja zu Recht sagst. Ne? Also das ist ja dann aber auch oft was, was in der Zuschreibung sozusagen, also von männlichen Philosophen, tatsächlich dann eben mit diesem chaotischen, irrationalen dann ja schon verbunden ist. Also und es ist ja schon auch so mit diesem Willen, mit diesem den der Staatsbürger sozusagen qua Nation irgendwo, wie er sich überhaupt irgendwie gebärdet oder was sein Wesen ist, aber also über diese Willensdimension, denke ich, kommt da natürlich schon auch so ein Herrschafts- oder so ein Kontrollmoment oder sowas mit rein. Also wo man dann natürlich schon auch sieht, das wird dann der Frau ja auch irgendwie oft abgesprochen. Also sie irgendwie ist dann ja auch diejenige, die halt irgendwie zum logischen Denken nicht fähig ist, das wiederholt sich ja ganz einfach, die schwaches Über-Ich hat und so weiter und so fort. Und also irgendwie, wo das schon so in diese Richtung geht, also wo es eben mit diesem Willensmoment dieses Staatsbürgers, das er, dieses Naturrecht sozusagen, das ihn zum Staatsbürger, das Recht ihm gibt, Staatsbürger zu sein, ist mit diesem Willen dann auch gekoppelt. Insofern denke ich, ist es nicht unbedingt so was irgendwie, man weiß gar nicht, was die Frau ist oder so, sondern das ist natürlich schon mit Zuschreibungen dann, also auch mit Irrationalität und Über-Ich-Schwäche und so weiter und so fort halt verbunden. Also ich denke, das muss man da gar nicht unbedingt so trennen. Und ich denke so, diese Nationenliebe, also das ist ja selber auch was, was da sozusagen selber auch noch einmal so zerfällt vielleicht in so ein, ja, ich weiß nicht, wie das ist, also so in der Literatur und in diesen ganzen Diskursen, also wie der Bezug irgendwie von Mann und Frau auf die Nation jetzt ist, ob da Unterschiede gemacht werden oder wie das dann ist, oder was, das müsste man halt alles vielleicht auch mal untersuchen, ne? Aber im Grunde genommen finde ich das schon sehr überlegenswert, was du jetzt da gesagt hast, also du diesen Zusammenhang auch gemacht hast, mit Geschlecht und Familie, Liebe, Nation, Staat. Ne? Weil, also das habe ich jetzt so eigentlich noch nicht gelesen. Also gut, ich bin auch eine Staatsrechtlerin oder sowas in die Richtung. Aber was ich halt in der feministischen Theorie da gelesen habe, fand ich einfach platter, also bis jetzt. Na, also was so diese Konstitution betrifft. Na? Und also ich finde schon, dass man da auch weiterforschen soll, so in die Richtung. Na? Und dass man sich das auch überlegen muss, Frank, weil es ist ja schon so eine Struktur, die, denke ich, schon konstituierend ist, was du jetzt da auch gemacht hast. Auch wenn sie dann erodiert oder sowas. Wo man sich dann natürlich auch überlegen kann, inwieweit ist nicht sogar so, wenn diese Familie erodiert oder so eine Rufffamilie oder sowas ist, inwieweit ist dann nicht auch geradezu wieder sozusagen die Nation auch so als Ersatz oder was weiß ich, dann reaktivieren kann zu einem Subjekten oder mit bestimmten Ideologien oder so. Und also ich denke, es ist eigentlich ein ganzer Rattenschwanz von Fragen, die jetzt dein Vortrag da jetzt natürlich nach sich zieht. Aber ich denke, wenn man da lang und dran fummelt, wird es was. Also ist das ja schon was. Aber das kann man jetzt nicht mehr runter machen. Ne?
Ganz kurz. Ja. Also ich stehe mir natürlich kann die Nation sich zum Beispiel als Ersatzfamilie konstituieren. Und das wäre eine andere Form der Konstituierung als eine Geburt in Familie. Und mir ging es eigentlich nur darum, die Abstraktionsebene mal zu klären. Ja. Ne? Ja. Inwiefern, was ist eine historische Ausprägung, was ist auf jeden Fall grundsätzlich die Ebene eigentlich hier? Ne? Und ich habe schon auch diese Familienvorstellung, schon auch unbewusst, dass es ganz bestimmte historische Ausprägungen der Familie sind, gerade auch eingebunden in dieses polarisierte Geschlechtermodell. Ne? Ja. Wenn sich das verändert, dann sind die Konstitutionsmechanismen andere. Es kommt das ähnliche, das gleiche Ergebnis aber auf. Ne? Und man kann ja nicht sagen, es ist trotzdem. Man kann ja nicht nur vom Ergebnis ausgehen und sagen, wir haben ja immer noch dasselbe, also müssen auch dieselben Mechanismen am Werk sein. Ne? Müsste vielleicht auch gucken, ob sich Mechanismen verändern.
Ja, da will ich bloß so schnell sagen. Ja, das stimmt, und genau an solche Sachen muss man dann eben dran rumdenken. Also, aber, ja, also, die muss man sich halt stellen, aber.
Also, eines. Zu dem, was du am Anfang gesagt hast, also würdest du nicht auch sagen, dass die Bestimmung von Weiblichkeit, die vernünftige Bestimmung und die Zuschreibung, wie Frauen dazu sagen, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Also ich meinte sozusagen, dass die Weiblichkeit nicht in derselben Art und Weise bestimmt wird wie ein Gegenstand der Naturwissenschaft im Aufklärungsprozess.
Ja,
sowas.
Es ist ja der ganze Sache nachgeht.
So, genau, und das meinte ich mit dem, das ist nicht bestimmbar. Also das meine ich in diesem ganz strengen Sinn.
Ja, ja.
Ja.
Es ist ja dann auch so das Problem, gerade so im Feminismus, ne? Wie begreift man was wissenschaftlich oder theoretisch, ne? Das eigentlich sich gerade dem entwindet.
Ja. Also deswegen geht das mit Feminismus als Wissenschaft auch nur so.
Ja.
Was zum Erodieren sagen, weil ich glaube, irgendwie genau den Kern, den Carina dargestellt hat, also nämlich, dass sich im Nachwuchs verewigen wollen und sowas.
Das ist überhaupt erodiert, das ist, hat das zugenommen.
Genau, das erodiert überhaupt nicht. Also da hat man, also diese Kinderkampagne von bis Deutschland hat man auf der Nationenseite. Und wenn man sich Soaps anguckt, da hat man alle zwei Wochen neu durchdekliniert, wo das große psychische Drama drin besteht, dass irgendjemand nicht seine biologischen Eltern kennt und die kennenlernen möchte und so weiter. Also man hat auch die Rückprojektion, ich möchte zu diesem irgendwie Verband, der dann gar nicht mehr tatsächlich nicht mehr als Nation wahrgenommen wird. Das, also da hat es, ich weiß nicht, ob ich es erodieren nennen würde, also ja sagen, das ist Internalisierung, diesen Moment hat man sogar auch noch dazu, also die Sorge, dass man vielleicht gar nicht ein Teil davon ist. Also was, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so oft häufiger ist, weil das Problem mit zur Nation gehören ist eine deutsche Urangst, also mit dem nicht zur Nation gehören, aber da erodiert gar nichts. Also ich glaube, da muss man überhaupt nicht mal umdenken. Da finde ich das, was Carina gesagt hat, viel pointierter. Also das geht um, also weil es gar nicht um die formale Struktur der Familie geht. Ich weiß nicht, ob ich nicht interpretiert habe, aber das ist um die Begehrensstruktur, um das Liebesobjekt, wie das den Weg nach außen findet, worauf es sich richtet und so weiter, dass das die Ebene ist, wo sich das Geschlechterverhältnis ganz zentral abspielt, finde ich die wichtige Pointierung, dass es eben kein Bild, also nicht nur ein Rollenbild ist oder all diese schlechten Abstraktionen.